Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Ein frohes und inspirierendes neues Jahr 2026 euch allen.
Auch von mir die besten Wünsche.
Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen und habt richtig Lust auf ein Jahr voller neuer Entdeckungen.
Auf jeden Fall.
Bevor wir richtig loslegen, wollen wir aber ganz kurz Danke sagen. Eure Unterstützung im letzten Jahr war also wirklich der Wahnsinn.
Mhm. Wir haben mittlerweile über 2500 Downloads und das motiviert uns einfach unglaublich. Wir freuen uns riesig auf das kommende Kunstjahr hier bei Deep Dive Art.
Die Vorfreude ist wirklich groß. Und wir steigen auch gleich mal mit einer, sagen wir ja, ziemlich steilen These ein.
Okay, ich bin gespannt.
Was, wenn ich dir sage, dass eines der berühmtesten und scheinbar einfachsten Bilder des 20. Jahrhunderts vielleicht mehr mit dem Design deines Smartphones zu tun hat als mit einem klassischen Museumsgemälde? Okay, das ist eine Ansage. Wir reden über ein Bild, das wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, oder?
Ganz sicher.
Eine weiße Leinwand, ein paar dicke, schwarze Linien, die so eine Art Gitter bilden und dazwischen genau drei Farbflächen.
Rot, Blau und Gelb. Das war's.
Das ist alles. Auf den ersten Blick wirkt es fast brutal simpel, vielleicht sogar ein bisschen kalt. Und doch steckt darin, so scheint es, ein ganzes Universum.
Genau.
Wir wollen heute gemeinsam mal versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Wie kann ein Bild, das so streng und unpersönlich aussieht, eine so tiefgreifende Vision für eine bessere, ja, menschliche Gesellschaft enthalten?
Lasst uns mal hinter diese Fassade blicken.
Also wenn man davor steht, zum Beispiel im Kunsthaus Zürich vor Piet Mondrians Komposition mit Rot, Blau und Gelb von 1930,
ja,
dann springt einem ja zuerst dieses riesige leuchtend rote Rechteck oben rechts ins Auge.
Absolut, es schreit einen förmlich an. Es will den ganzen Raum für sich.
Genau, es hat eine enorme visuelle Wucht.
Und genau hier beginnt Mondrians Geniestreich. Er lässt dieses dominante Rot nämlich nicht einfach gewinnen.
Sondern?
Er fängt diese Energie sofort wieder ein. Und zwar mit dem kleinen, aber unglaublich dichten und kühlen blauen Quadrat unten links.
Ah, okay.
Das ist viel kleiner, aber es hat so eine schwere, ruhige Präsenz, dass es dem lauten Rot absolut standhält.
Und dann ist da noch dieses winzige gelbe Rechteck, ganz unten rechts.
Genau, das wirkt fast wie ein kleiner Störsender, ein Funke, der das Ganze irgendwie belebt.
Es ist also gar kein statisches Bild, sondern eher ein Spannungsfeld.
Ein Spannungsfeld, perfekt. Die Elemente sind im ständigen Dialog.
Oder vielleicht sogar im Streit. Das Rot drängt ja nach vorn.
Und das Blaue zieht sich zurück, aber hält die Stellung. Genau, es ist eine Balance, aber eine, die jeden Moment zu kippen droht.
Hm.
Das ist der Kernbegriff für sein gesamten Werk. Das dynamische Gleichgewicht.
Okay, dynamisches Gleichgewicht.
Es ist keine langweilige, symmetrische Harmonie, wo alles schön aufgeräumt ist eben.
Nein.
Es ist eine Harmonie, die aus dem Kampf der Gegensätze entsteht. Wie bei einer Seiltänzerin, die ständig minimal ausbalancieren muss, um nicht zu fallen.
Ein gutes Bild.
Und diese Spannung ist es, die das Bild atmen und leben lässt.
Wenn wir schon bei den Details sind, die das Ganze so lebendig machen, da ist ja noch etwas, was mich beim ersten Betrachten total irritiert hat.
Und zwar?
Diese schwarzen Linien, die das Gitter bilden, die wirken ja super präzise.
Aber eine davon, die horizontale Linie ganz unten.
Ja, ich weiß, welche du meinst. Die hört einfach kurz vor dem rechten Bildrand auf. Für mich sah das erst wie ein Fehler aus. Warum sollte ein Perfektionist wie Mondrian so etwas tun?
Eine fantastische Beobachtung, weil genau das eben kein Fehler ist, sondern pure Absicht.
Okay.
Stell dir mal vor, alle Linien würden bis zum Rand durchlaufen.
Mhm.
Das Bild wäre ein geschlossenes Gitter. Quasi ein Gefängnis für die Farben. Es würde hermetisch und leblos wirken.
Stimmt.
Indem er diese eine Linie unterbricht, schafft er eine winzige Öffnung. Das ganze System kann atmen, es dehnt sich gedanklich über den Bildrand hinaus aus.
Es ist also ein winziger, bewusster Bruch der Perfektion.
Der das System erst perfekt macht, weil es es öffnet und mit der Welt da draußen verbindet.
Das ist faszinierend. Die Linien sind also nicht nur einfach Trennwände zwischen den Farben?
Überhaupt nicht. Das ist der nächste Schritt in seiner Logik. Die schwarzen Linien sind nicht nur Konturen, sie sind eigenständige, flächige Elemente.
Sie haben ihr eigenes Gewicht.
Genau, ihre eigene Identität. In diesem visuellen Parlament sind sie sozusagen gleichberechtigte Abgeordnete. Nicht nur Verwaltungspersonal, das die anderen voneinander trennt.
Das war ja eine Revolution im Denken über die Komposition eines Bildes.
Absolut.
Und trotz dieser fast schon mathematischen Strenge, dieser radikalen Reduktion auf Primärfarben und Geraden,
ja.
Wenn man nah herangeht, sieht man den Pinselstrich. Das Weiß ist nicht einfach nur ein steriles Weiß von der Rolle. Es hat Nuancen, eine fast schon lebendige Oberfläche.
Ein ganz entscheidender Punkt, der oft übersehen wird. Es ist eben keine industrielle, maschinelle Kälte.
Richtig.
Es ist die Suche nach einer universellen Ordnung, aber gefiltert durch die menschliche Hand. Man spürt die Konzentration, die Anspannung des Künstlers.
Mhm.
Diese feinen Unregelmäßigkeiten sind quasi wie der Herzschlag in einem ansonsten perfekt ruhigen Körper. Das unterscheidet sein Werk fundamental von einer reinen Computergrafik.
Diese ganze Präzision, die ja fast schon obsessiv wirkt, da muss doch mehr dahinter stecken als nur der Wunsch nach einem aufgeräumten Bild, oder?
Ja, klar.
Was war die große Idee dahinter?
Die Idee war riesig. Sie war utopisch. Mondrian und seine Künstlerkollegen von der Gruppe De Stijl wollten nicht weniger als die Welt neu gestalten.
Wow.
Dafür hat er den Begriff Neoplastizismus geprägt.
Neoplastizismus? Klingt kompliziert. Kann man das einfacher sagen? Ist das so eine Art Versuch, eine visuelle Weltsprache zu erfinden?
Ja.
Eine, die jeder versteht, egal ob er aus Amsterdam, Tokio oder Buenos Aires kommt.
Das ist eine perfekte Analogie. Genau darum ging es. Weg von all dem Subjektiven, dem Zufälligen, dem Nationalen.
Und hin zu?
Einer universellen Harmonie, die auf den fundamentalsten Elementen basiert. Die Horizontale und die Vertikale, die drei Primärfarben. Er war überzeugt, dass diese Elemente eine tief in uns verankerte Resonanz erzeugen.
Seine Bilder sollten also Prototypen für eine neue, harmonische Welt sein.
Genau. Und das blieb nicht nur bei der Malerei. Diese Vision ging ja viel weiter.
Ja, das ist ja die utopische Dimension, nicht wahr?
Richtig. Die Malerei war nur das Labor. Die Prinzipien sollten auf alles angewendet werden. Auf Architektur, auf Möbeldesign, auf Stadtplanung.
Das berühmte Rietveld-Schröder-Haus in Utrecht.
Ist im Grunde ein begehbares Mondrian-Gemälde.
Exakt. Die Vision war, eine Umgebung für den modernen Menschen zu schaffen, die von Klarheit, Ordnung und Harmonie geprägt ist.
Genau das.
Aber ist diese Vision einer total durchgestalteten, harmonischen Welt nicht auch ein bisschen unheimlich? Wo bleibt da Platz für das Chaotische, das Unperfekte, das Menschliche?
Das ist eine berechtigte und sehr wichtige Frage. Aus heutiger Sicht kann diese Utopie tatsächlich totalitär wirken.
Ja.
Aber man muss sie im Kontext ihrer Zeit sehen, also nach dem Chaos des Ersten Weltkriegs. Es war die verzweifelte Suche nach einer neuen, stabilen Ordnung.
Okay, das macht Sinn.
Und Mondrians System ist ja, wie wir gesehen haben, kein starres Gefängnis. Durch das dynamische Gleichgewicht und die kleinen Brüche bleibt es immer lebendig. Es geht ihm nicht darum, Individualität auszulöschen.
Sondern?
Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Das Bild fühlt sich für mich manchmal an wie eine Art Ethik des Maßes. Macht das Sinn?
Eine Ethik des Maßes? Ja, das gefällt mir.
Es stellt die Frage, wie viel Individualität, also das laute Rot, das stille Blau, hält eine Gemeinschaft, das Gitter, aus, ohne zu zerbrechen.
Und umgekehrt. Wie viel Ordnung braucht es, damit die Freiheit des Einzelnen nicht im Chaos versinkt?
Genau. Es ist ein Modell für eine ideale Gesellschaft, in der Individuum und Kollektiv in perfekter, aber eben spannungsvoller Balance existieren.
Das ist ein starker Gedanke. Ein fast 100 Jahre altes Bild als Kommentar zu unserer heutigen Gesellschaft. Gerade heute, wo alles so polarisiert ist, wirkt diese Suche nach Ausgleich ja relevanter denn je.
Total.
Aber es wirkt auch wie ein Gegenentwurf zu unserer visuellen Kultur Unsere Welt ist ja das genaue Gegenteil von diesem Bild. Laut, überladen, ein endloser Strom von Reizen auf unserem Bildschirm.
Absolut. Dieses Bild ist ein Akt der visuellen Meditation. In seiner radikalen Reduktion liegt eine unglaubliche Befreiung.
Mhm.
Indem alles Überflüssige weggelassen wird, können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Die Beziehung der Dinge zueinander. Proportion, Spannung, Gleichgewicht.
Und du sagst, dieses Prinzip ist heute alltäglicher, als wir denken?
Viel alltäglicher, nur erkennen wir es oft nicht mehr.
Wo denn zum Beispiel?
Schau dir mal das User-Interface auf deinem Smartphone an. Es basiert auf einem klaren Raster.
Stimmt.
Die Designer arbeiten mit einer reduzierten Farbpalette und klar definierten Komponenten, um Klarheit und Benutzerfreundlichkeit zu schaffen. Das Corporate Design von großen Firmen, das Layout von Magazinen.
Sogar die Grundrisse moderner Städte.
All das basiert auf diesem Prinzip, eine klare Struktur zu schaffen, innerhalb derer sich Vielfalt entfalten kann. Mondrians Vision ist, vielleicht unbewusst, tief in unsere moderne Ästhetik eingesickert.
Und das führt uns zu einem letzten, wirklich verblüffenden Aspekt dieses speziellen Bildes in Zürich.
Ah ja?
Der deine These vom Anfang, also die Verbindung zum Design unserer Zeit, nochmal auf die Spitze treibt. Du hast mir erzählt, dass Mondrian diese Komposition mehrfach gemalt hat.
Ja, und das ist der Schlüssel. Das Bild entstand auf Anregung des Architekten Alfred Roth. Mondrian wiederholte die exakt gleiche Komposition in verschiedenen Größen.
Okay.
Er vergrößerte die Leinwand jeweils um 5 cm, ließ aber die Breite der schwarzen Linien exakt gleich.
Moment mal, das klingt ja gar nicht mehr nach einem spirituellen Künstler, der nach göttlicher Harmonie sucht.
Nein.
Das klingt wie ein Wissenschaftler im Labor.
Genau das ist es. Man muss sich das mal vorstellen, das ist im Grunde ein experimenteller Serientest. Fast wie ein A-B-Test, wie wir ihn heute aus dem digitalen Design kennen.
Wahnsinn!
Er verändert nur einen einzigen Parameter, die Gesamtgröße, den Viewport sozusagen, während alle anderen Komponenten konstant bleiben. Und dann beobachtet er.
Wie sich die Wirkung, die visuelle Spannung, die Balance verschiebt?
Genau. Wann wirkt das Rot zu dominant? Wann verliert das Blau an Gewicht?
Das Bild ist also gar nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch das Protokoll eines Designexperiments.
Exakt. Es ist ein Labor für menschliche Wahrnehmung. Es geht um Skalierbarkeit, um visuelle Hierarchie, um die Lesbarkeit eines Systems.
Das ist keine rein philosophische Übung mehr.
Nein, das ist knallharte empirische Designforschung. Pointiert könnte man sagen, Mondrian hat hier eine frühe Version einer Design-System-Doktrin formuliert, wie sie heute bei Google oder Apple verwendet wird.
Hm.
Die Komponenten, Farbfelder, Linien sind definiert. Nun testet er, wie sich das System auf verschiedenen Bildschirmgrößen, also Leinwänden, verhält. Für die 1930er Jahre ist dieser systematische, fast schon algorithmische Ansatz absolut bahnbrechend.
Wow. Also, fassen wir diese Reise nochmal zusammen. Wir sind bei einem scheinbar simplen Bild mit drei Farben gestartet, das viele vielleicht als Kühlschrankmagnetdesign abtun würden.
Ja, leider.
Und wir sind gelandet bei einer tiefen Philosophie über gesellschaftlichen Ausgleich, bei einer großen Utopie für ein besseres Leben und schließlich bei einem hochmodernen Designlabor, das die Prinzipien heutiger Benutzeroberflächen vorwegnimmt.
Das Werk lehrt uns vor allem eines, genau hinzusehen. Es ist eine Schule des Sehens.
Ja.
Es schult uns darin, die komplexen und dynamischen Beziehungen zu erkennen, die sich hinter einer scheinbar einfachen Oberfläche verbergen. Sei es in einem Bild, in einem Design oder vielleicht sogar in gesellschaftlichen Strukturen.
Und damit wollen wir euch mit einem letzten Gedanken für den Nachhauseweg oder die nächste Kaffeepause entlassen.
Wenn Piet Mondrian mit nur drei Farben und ein paar schwarzen Linien ein so perfektes, dynamisches Gleichgewicht schaffen konnte, also eine Ordnung, die gleichzeitig Halt und Freiheit gibt.
Mhm.
Wo in unserem eigenen, oft chaotischen Leben, in unseren Entscheidungen oder sogar in unseren überladenen digitalen Räumen, könnten wir ein wenig von dieser Ethik des Maßes anwenden, um mehr Klarheit und Balance für uns zu finden?
Mit dieser Frage sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Analyse mit euch. Macht's gut!
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.